You're listening to Radio Golf Show.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, auf Deutsch sind wir heute unterwegs. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Gonzo Golf mit Michael F. Basche. Just in time für die Open, die morgen am Donnerstag beginnt. Lieber Michael, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Lieber Frank, ich freue mich auch wie immer. Es ist ein großes Vergnügen, mit dir Gonzo Golf zu machen.
Let's Gonzo it. Zweifelsohne der schönste Tag des Jahres im Golfsport. Der Donnerstag bei der Open.
Absolut.
Vergiss Masters Sunday. Ich meine, der Donnerstag bei der Open. Ja, von morgens um 6.30 Uhr bis nachmittags um 4 Uhr, Viertel nach 4. Alle 11 Minuten gehen drei der besten Golfer der Welt auf die Runde, um 18 Löcher Turniergolf auf einem Linksplatz zu spielen.
Ja.
Front and Back Tees. Einen nach dem anderen. Da denkt man sofort an Ivor Robson. Der da 14 Stunden gestanden hat und die Leute bekannt gegeben hat. Für mich der beste Tag des Jahres.
Für mich auch. Nett, dass du ihn erwähnst. Rest in peace, Ivor Robson. Wir werden ihn nie vergessen. Okay. So. Aber ja, dieser Tag oder dieses Wochenende ist, glaube ich, bei uns beiden genauso rot eingekreist wie im Kalender von Rory McIlroy. Was alles über diese Open in Royal Portrush sagt, wenn sogar er sagt, der Kreis war rot und noch dicker als der rund ums Masters. Das sagt eigentlich alles, wenn man sich anguckt, mit welcher Erwartungshaltung und mit welchem Druck er zum Masters gefahren ist und wie wichtig ihm das war, das Masters zum Spielen und zu gewinnen. Aber ja, Royal Portrush, eine Open Championship auf heimischem Boden ist für ihn unschlagbar und für uns beide. Linksgolf at its best. Also, ja, ich freue mich wie Bolle auf dem Milchwagen, wie man in Berlin sagt, freue ich mich auf die nächsten 4 Tage.
Ja, und Rory hat ja auch gesagt, es ist interessant, dass du das jetzt zum Anfang ansprichst, dass und sein Masters-Sieg zum Career Grand Slam war eines der emotionalsten Momente im Sport, an die ich mich erinnern kann, wie er auf dem Grün gekniet hat mit den Händen, mit dem Kopf in den Händen und dann gegen den Himmel einen Urschrei rausgelassen hat. Und er wurde gefragt in einem Interview diese Woche und er meinte, dass ein Sieg bei der Open in Portrush noch emotionaler sein würde für ihn.
Ja, ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Er ist ja heimatverbunden, auch wenn er nun lange genug in Florida gelebt hat und immer noch lebt, übrigens gerade umgezogen nach England auf die Wentworth Estates, aber das ist eine andere Geschichte. Er ist heimatverbunden, er hat mit Portrush noch eine Rechnung offen, wenn man sich erinnert daran, dass er, wie er da 2019 in der ersten Runde am ersten Loch schon das Turnier weggeschmissen hat, okay, mit einer 8 und out of bounds und was er da alles zusammengenudelt hat. Ja, ich glaube, er hat ja mal irgendwann gesagt, einen Ryder Cup in Amerika zu gewinnen, eine olympische Medaille zu gewinnen und das Masters zu gewinnen, wären seine drei Career Achievements, die er auf der Bucketlist hat. Aber glaube ich, da hat er in dem Augenblick nicht an einer Open Championship in Royal Portrush, also auf nordirischem Boden, gedacht. Und ja, klar, das ist für jemanden wie ihn, der ja auch diese Heimatverbundenheit noch hat, und auch immer zwischendurch in Hollywood ist, knappe Autostunde von Portrush entfernt. Und du wirst es gleich ansprechen, ich nehme es dir vorweg, da 2005 eine 61 gespielt hat mit 16 Jahren. Der Platzrekord steht bis heute, wenngleich er auf dem alten Platz war. Also das sind für mich die 4 Dinge, die er auf seiner Bucketlist hat. Und davon hat er eine erfüllt, ein Ding erfüllt mit der Masters-Sieg. Und die drei anderen, naja, er könnte ja 2 davon auch noch dieses Jahr abarbeiten.
Ja, so. Ja, lass uns über den Platzrekord kurz sprechen. Eine 61, 32, 28 waren es, glaube ich. Out in 2, back in 28, mit, als er 16 Jahre alt war.
Ja.
Es ist unbeschreiblich und es ist eine Statistik, die ich nicht wusste. Aber es ist schon unglaublich. Was ist der Unterschied zwischen dem Rory von 2019 und dem von 2025?
Also erstens lass mich da mal ganz kurz was zu dem Platz kurz sagen. Das ist
Okay.
ganz interessant. Genau diese 28 auf der Back Nine zeigt eben, es war der alte Platz, der damals noch eine ganz andere 17 und 18 hatte, die deutlich einfacher waren, als sie jetzt sind. Da war das mit der 28 dann naheliegend. Die haben es ja vor der 2019er Open, haben die das umgebaut. Die alte 17 und 18 sind weggegangen. Die damalige 16 und 17 sind jetzt, ist jetzt der Schluss, die Schlusslöcher. Und sie haben eine neue 7 und 8 gebaut, auf neuem Gelände, dass sie sich von dem Valley-Kurs, von dem zweiten Kurs in Port Rush geliehen haben. Insofern erklärt sich auch die 28, weil wirklich das Finale damals, ich sag mal, nicht der Riesenbrüller war, also vom Platzlayout her. Und da sind wir dann auch schon bei 2019, da ist er einfach an der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, an dem eigenen Druck, den er sich gemacht hat. Ich meine, nach 68 Jahren wieder mal eine Open in Nordirland, die zweite überhaupt. Und er ist da als Hometown Hero hingegangen und alle haben auf ihn geguckt und er hatte damals diesen unfassbaren Druck, da perfekt zu performen und das hat einfach bei ihm nicht geklappt. Ich glaube, dass der Unterschied jetzt ist, dass er das Masters gewonnen hat, dass er einen Karriere-Grand Slam hat, dass er diese Last, diesen Affen von der Schulter hat und der wird nicht befreit aufspielen, dem wird morgen die Düse gehen. Da bin ich felsenfest überzeugt, weil da sind insgesamt an dieser Woche 278.000 Leute Karten sofort ausverkauft. Die hätten noch 2 Millionen Karten verkaufen können oder über 1 Million. Das Publikum will ihn sehen. Das Publikum will sehen, dass er liefert. Das wird an ihm nicht spurlos vorübergehen, aber er wird sicherlich etwas entspannter an die Sache herangehen als noch 2019. Er hat jetzt das wichtigste Ziel seiner golferischen Laufbahn in seiner Wahrnehmung und in seiner Definition hat er erreicht. So, er könnte eigentlich befreit aufspielen, aber wer spielt schon bei einem Heimturnier von dieser Größenordnung ganz befreit auf? Kann keiner von sich behaupten, glaube ich.
Genau, ich denke, dass letzte Woche in Renaissance, und ich fange auch schon an Renaissance, wie Malcolm zu sagen, in Renaissance, das ist ja von einem Amerikaner entworfen, Renaissance, dass es wirklich seine erste Chance war, nach den Masters wieder ein Turnier zu gewinnen. Und ich denke, er ist nicht unbedingt enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat. Wenn dann wäre der Druck vielleicht noch höher. Er hat in der letzten Gruppe gespielt, dieser andere, dieser you got her, oder wieder you got her up, oder wie, keine Ahnung, wieder
Ja,
ist.
Chris got her up, ja.
Chris got her up. Das ist ja ein
Ja.
toller Name. Who got her up? Chris got her up.
Chris got her up,
dass er da nicht gewonnen hat und dass er mit genügend Selbstvertrauen in dieses Turnier gehen kann. War auch der Lieblingspick von unseren Allstars im letzten Roto-Fest. Wir hatten also viermal Rory und einmal Victor als den Sieger.
Victor warst du, oder?
Das war ich, ja.
Ja, ist okay.
Nein,
Mein
nein,
Gott,
aber ich denke auch.
der Junge muss ja auch mal echt ein dickes Ding
Ja.
landen, abgesehen von Tour Championship oder FedEx Cup oder so. Der
Ja.
muss endlich ein Major gewinnen.
Und
So.
das liegt ihm ja eigentlich.
Ja.
Dieses Golf, auch mit dem schlechten Wetter. Ich meine, er wohnt zwar in Alabama, wo er immer da rumläuft, in seinem Trailer Park.
Ja.
Er spricht ja
Irgendwo
kein
da.
Deutsch,
Nee,
verstehe ich.
Oklahoma,
Oklahoma, ja, also wirklich. Ich
Oklahoma.
meine, welcher 50-Spieler der Welt wohnt freiwillig in Oklahoma? Ich kenne
Ja.
ihn. Norwegen,
Naja.
auch von allen Leuten.
Ja.
Aber finde ich toll. Nein. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte und genauso Shane Lowry und ich denke, wir haben es alle gesehen heute oder gestern war es, wo sie das neunte Loch als Clark's Hole getan
Ja.
haben auf Royal Port Rush. Was das wohl für ein Gefühl sein muss, wenn man auf einem Royal Linkskurs ein Loch nach einem benannt bekommt.
Ja, das ist cool. Aber nochmal zu Hovland. Ich habe heute von ihm wieder ein Interview gesehen, wo sie ihn gefragt haben, was er eigentlich mit dem ganzen Geld so macht. Und er sagte, war jetzt irgendwann, erstmal war er in Spanien im Urlaub und hätte sich ein paar nette Leckereien gegönnt. Auf Deutsch haben sich auch nicht einen auf die Nase gekippt. Aber ansonsten hat er mit seinem Geld eigentlich nichts Besonderes gemacht. Er hat sich einen neuen Grill gekauft und und einen Airfryer oder einen Tumbler oder irgend so was. Ich meine,
Toaster.
das passt so ein bisschen zu Scotty Scheffler, der sich beim Ravioli machen in die Hand kaputt schneidet. Und dann die Frage kommt, du kannst dir doch einen Koch leisten zu Hause. Naja, er sagte, ich habe ja einen Chef, aber der heißt Meredith und ist ziemlich süß. Also ich finde diese Bodenständigkeit, auch dieses Entwaffnete von Viktor Hovland, dieses, der grinst ja immer nur. Das ist ja egal, wann du den siehst, er hat immer ein Grinsen auf dem Gesicht.
Nur.
Ich finde das klasse und deswegen würde ich dem total, einen Major-Sieg total gönnen.
Ja.
So, also das muss jetzt mal passieren.
Das
So.
hat ja auch J.J. Spawn so sympathisch gemacht, weil
Ja,
er nicht
ja.
er da die Nacht vor seinem größten Tag im Golf da in die Apotheke musste, um seiner Tochter irgendwie, was weiß ich, ein Mittel zu holen.
Ja, gegen Übelkeit, ja.
Gegen Übelkeit. Und ich denke, Scotty ist ja auch einer, der wirklich, und es hat ja nicht so angefangen, nicht? Ich meine, es war ja wirklich Scotty und Meredith waren ja eigentlich Phil und Amy 2.0.
Ja.
Nicht, das war ja dieses American Dream Couple und so weiter. Und Scotty, ich meine, was man schnell vergisst, der kam ja von der amerikanischen Challenge Tour, von der Web.com,
Ja,
wo er
ja,
gespielt hat und gewonnen.
ja.
Das ist nicht einer, der einfach nur so auf die Tour gekommen hat und angefangen hat zu gewinnen.
Nee, im Gegenteil, er hatte auch seine Durststrecke und seine Entwicklung, ja. Und man hat ihn lange irgendwie auf dem Radar gehabt und hat gedacht, ja, was wird dann eigentlich? Wann gewinnt er denn mal? Wann macht er denn mal? Und dann ist dann irgendwann der Knoten geplatzt, ne? So.
Hast du das Gefühl, dass es jetzt auch langsam wieder Zeit wird für ihn, Majors zu, ich hatte jetzt zwei Masters und einen PGA?
Ja. Naja, hat er dieses Jahr schon sein Major. Ich bin gespannt, wie er jetzt im Port Rush spielt, weil er hat eigentlich das perfekte Spiel für Linksgolf. Er hat grandioses Shotmaking, er kann das alles.
Ja.
Wenn du gesehen hast in Renaissance oder Renaissance, interessanterweise ja von Tom Doak gebaut, dessen Firma Renaissance heißt,
Ah.
oder Renaissance oder wie auch immer,
Ja.
Scotty wäre vorn mit dabei gewesen, wenn er nicht so gottverdammt beschissen gepattet hätte. Anders kann man das leider nicht nennen, ja. So,
Ja.
der ist in allen Stats vorne gewesen und beim Putting Stroke, beim Stroke Gains Putting war er 118.
Ja.
Und da gibt es ja auch ganz bezeichnende Bilder, wo er da hilflos da gestikuliert und die Schultern zuckt. Also, jetzt hat ihn sein Putten, was eh seine Schwäche immer schon mal war, hat ihn jetzt wieder verlassen.
Ja.
Wenn er das jetzt bis mit Phil Canyon wiederfindet, bis morgen sozusagen oder wiedergefunden hat, dann wow,
Ja,
dann können die anderen sich alle warm anziehen, auch Rory.
erstmal diese emotionalen Ausbrüche, nenne ich sie mal, auf
Ja.
Chefniveau, finde ich auch super. Denn es
Ja.
ist ja wirklich jemand, der dann oft auch von Religion spricht und was weiß ich so und weiter. Das ist auch für mich auch sehr erfrischend. Aber wenn wir zurückkommen zu den Putten, und jetzt, das ist vielleicht wichtig für Linksgolf, und ich habe 25 Jahre auf einem Linksplatz gespielt in Lido. Eine Sache an Linksplätzen ist, obwohl, ich meine, da sind ja oft die Fairways mehr onduliert als die Grüns, weil die Fairways ein bisschen angehoben sind.
Aber, okay, ja.
Und die können auch nicht die Geschwindigkeit aufnehmen wie in Oakmont oder wie in Augusta.
Ja.
Sonst verlieren die Grüns. Und vielleicht ist
Ja.
auf einem Linksplatz Putting gar nicht so wichtig. Und vielleicht macht gerade das Scotty auch zu dem Favoriten neben Rory.
Naja, aber du siehst in Renaissance, dass er für mich das Turnier, sagen wir, nicht verloren hat, aber dass er in meiner Wahrnehmung durchs Putten sich um die Chance gebracht hat, ganz vorne mitzuspielen. Ansonsten war alles gut, aber er hat einfach schlecht geputtet. Das muss man jetzt nicht nur statistisch begründen, das hat man auch einfach gesehen. Der hat nicht einen von guten Putt gelocht. Da war einfach nichts. Es ist dasselbe wie McIlroy am Sonntag. Da hat es auch mit dem Putten nicht geklappt. Und eine ganz interessante Geschichte ist, Royal Port Rush ist in diesbezüglich kein typischer Linkskurs. Weil im Gegensatz zu dem normalen Linkskurs, Royal Port Rush Grüns hat, die gebaut worden sind von Harry Colt in den 1930er Jahren. Das heißt, die Grüns sind nicht diese normalen ich sag mal, flachen, einfach nur schnellen oder halbwegs, ich sag mal, geschmeidig fließend ondulierten Grüns wie auf anderen Linkskursen. Das sind richtig gebaute, fiese, eklige Grüns mit Bumps, mit Breaks, mit Slopes, die sind richtig schwierig zu spielen. Und das macht Port Rush oder den Lucy-Kurs nochmal anders als normales Linksgolf, weil da wirklich die Grüns nicht einfach angelegt sind in der Düne, so wie sie da liegen und wie man es von anderen Linkskursen kennt, sondern die sind wirklich tatsächlich von Harry Cole gebaut worden vor knapp 90 Jahren. Und mal gucken, wie er da abschneidet. Wie gesagt, du musst die Spots treffen, das ist klar. Das kann er, wenn er die Dinger locht. Ja, er ist nicht von ungefähr Favorit. Das ist ja nicht nur deswegen, weil er Weltranglistenerster ist, mal so einfach so, sondern da machen sich ja schon ein paar kluge Leute mehr Gedanken, warum er der absolute Favorit ist.
Ja, manche, in Anführungsstrichen, kluge Leute, die eine Fernmitgliedschaft in einem schottischen Club haben und einmal in Irland waren mit einer deutschen Reisegruppe, denken ja auch, sie sind Schottland-Experten oder Linksgolf-Experten.
Wenn wir gleich fertig sind und ausgemacht hast, dann reden wir mal drüber, wen du damit meinst.
Du hast bestimmt das Interview mit Scotty gesehen gestern.
Natürlich, ja, natürlich.
5 Minuten Interview und für mich war die Headline, the thrill lasts for 2 minutes and then
Ja.
you think, what's for dinner?
Ja, genau.
Wie hast du das Interview wahrgenommen?
Extrem reflektiert, extrem offen, typisch Scheffler, der für den die Dinge, die Prioritäten ganz eindeutig sind und die liegen nicht auf dem Golfplatz. Ich fand für mich, sagen wir mal, fasst sich das zusammen in dem Satz, es ist viel besser, ein guter Vater zu sein als ein guter Golfer. Ja, ich fand das großartig. Hat ja auch wieder Schläge dafür gekriegt, dass er sagt, ich will kein Role Model sein und das ist mir alles nicht so wichtig, aber ich finde, wir Hobbygolfer könnten uns alle eine Riesenscheibe von abschneiden. Für uns geht die Welt unter und alles Mögliche, wenn wir mal einen Putt vorbeischieben oder einen Ball toppen oder unser Handicap überspielen, dann ist die Stimmung im Keller, die Laune ist schlecht und die Welt geht unter. So what? Es ist ein Spiel, soll Spaß machen und wir sollten uns nicht damit überfrachten, da den Sinn des Lebens auf dem Golfplatz zu finden. Und genau das ist, was Scotty Scheffler gesagt hat. Und ich finde, jeder Golfer, vom Hacker, vom Rabbit bis zum Pro, sollte sich das zu Gemüte führen, was du da gesagt hast. Und ganz klar kommt eins da auch für mich durch, für die Pros, was die da machen, für die ist das ein Beruf. Das ist kein Hobby. Wir haben alle Job, den wir hoffentlich mit Leidenschaft ausüben. Idealerweise mit Begeisterung ausüben. Das ist cool, das ist klasse, das ist bei denen auch so. Aber letztlich ist es ihr Job und nicht der Lebensinhalt. Und bei Scotty Scheffler besteht der Lebensinhalt aus Meredith, aus Bennett, aus seinem Zuhause in Dallas. Dallas, ne? Oder? Ja, so. Und das ist das Entscheidende. Und so ist er auch. Unprätentiös, bescheiden. Und ich finde, mit 29 ist das eine sehr tiefschürfende Erkenntnis. Er ist überhaupt kein It-Boy, er ist überhaupt kein Promi-Typ, das interessiert ihn alles überhaupt nicht. Und wenn du gesehen hast, da sind wir wieder bei Renaissance, wo er mit Bennett da über den Platz gelaufen ist, ja. Und der spielt da eine Einspielrunde und lässt seinen Sohn da auf dem Grün rumspielen oder sein Caddy, Ted Scott, trägt Bennett auf der Schulter. Ich meine, wie cool, wie easy, wie relaxed und laid to earth ist das. Das finde ich total klasse.
Ich fand es auch, ich meine, ich finde es interessant, weil er sagt, ja, die Euphorie hält nur 2 Minuten an.
Ja.
Einem wird ja immer erzählt, wie wichtig das für die ist und boah, Lifetime Achievement und alles solche Sachen. Ich meine, das Erste, was mir eingefallen ist, dass für uns Zuschauer dauert dieser Thrill ja auch nicht länger als 2 Minuten.
Nee.
Wenn du mich fragst, wer hat letztes Jahr die PGA gewonnen, dann müsste ich das wahrscheinlich googeln.
Ja.
Ehrlich, ne?
Ja. Ja.
Weil es sind ja die Stories, die wir
Richtig. Ja, sind nicht die Reitergebnisse, klar. Ja.
es ist ja nicht Information, die im Langzeitgehirnis wohnt, sondern es sind Emotionen, die im
Ja, ja.
Gehirn leben.
Gut, letztes Jahr war das übrigens mit der PGA ziemlich einfach, weil es war Xander Schauffele, der jetzt auch Titelverteidiger ist, aber ich weiß komplett genau, was du meinst, und das ist ja auch richtig. Witzigerweise, und dann schließt sich ja der Kreis, dann guck dir an, in welches Loch Rory McIlroy gefallen ist, nachdem er diesen Affen Masters von der Schulter hatte. Der hat wirklich nicht nur 2 Minuten gebraucht, um das Turnier abzuhaken und diesen Gipfel, da hat er ja auch von gesprochen, diesen Gipfel da endlich erklommen zu haben. Ich glaube, dass es auch noch was anderes ist, ob du das zweite Masters gewinnst oder von mir aus die erste PGA Championship, ist ohnehin ja immer so ein bisschen das ungeliebte Major oder das Unwichtigste in Anführungszeichen. Ich glaube, dass Scottie Scheffler vielleicht auch nur leicht oder minimal anders reden würde, wenn er am Sonntag in Port Rush die Claret Jug in der Hand hätte. Vielleicht würde er dann sagen, okay, jetzt dauert es dann 5 Minuten. Ja,
Genau.
so. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Sein erstes Masters war sicherlich auch nicht nur 2 Minuten. Ich glaube, er hat auch eher von normalen Turniersiegen geredet. Vielleicht ist das nicht ganz klar rausgekommen. Ja, die haben sicherlich ihre Highlights, aber
Ja.
ein 0815-Turnier auf der PGA-Tour gehört sicherlich nicht dazu.
Genau. Ich meine, und du weißt, ich habe ja, ohne jetzt hier in meine eigene Trompete zu blasen, Erfahrung als Coach und auch als Mental Coach, das ist auch schon wieder 12, 15 Jahre her, auch mit
Ja.
Profi-Golfern. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich damals von dem ganzen, von den Jahren, wo ich das gemacht habe, mitgenommen habe, jedes Mal, wenn ich ein Profi-Golfer, jetzt nicht ein Teaching Pro, sondern ein Playing Pro, gefragt habe, wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 ist der wichtigste Golfschlag, den du je in deinem Leben geschlagen hast? Und die Durchschnittsantwort war 6. Ja, und mich hat es damals extrem überrascht, weil ich habe gedacht, das wäre 12, wäre die Antwort. Ja, weil ich auch gedacht habe, es gibt nichts Wichtigeres für diese Leute. Aber es war schon immer so, dass es ist nicht so wichtig für die. Wenn es zu wichtig wird, dann denke ich, sieht man diese Collapses, wo Leute dann halt choken oder nicht gewinnen, wenn die es zu wichtig
Ja,
machen.
oder nicht mehr klarkommen mit dem, wenn es nicht läuft auf dem Platz,
Genau.
genau. Ja,
Genau. Aber morgen fängt die Open an und ein sehr interessantes Thema für mich ist komischerweise denke ich, wenn ich zurzeit an die Open denke, immer an den Run, den Tom Watson hatte. Ich glaube, es war 2000, oh, wann war das, 2000, wann war das denn? Wohl mit,
Duel in the Sun.
ja, mit,
Thunbury.
wo er mit 60,
Ach so, ja.
wo er mit 60, wo
Ja,
Stewart Cink
genau.
gewonnen hat.
2009 war das.
2009, genau,
Ja,
2009, wo
ja.
Stewart Cink ihm im Playoff, ihn im Playoff,
Genau,
ja.
ja.
Und da war
Das
Tom
war.
Watson ja auch schon, was weiß ich, 62 oder sowas. Oh, nee, vielleicht 62, aber er war in den 50ern.
Ja, auf jeden Fall
Nicht mal ein
schon
Senior.
Oldie but Goldie.
Der lebt ja jetzt noch, der kann nicht 62 gewesen sein für 20. Ne? Er war ein Senior, eine
Ja.
Legende. Ja,
Ja.
dieses ganze Turnier, 4 Tage lang bis zum Playoff, die ganze Welt in Atem gehalten. Ich
Ja,
kann mich
ja,
ganz genau daran erinnern, wie mit der Zeitumstellung nach New York. Da fängt der Sonntag, der Open Sunday, ja um 8 Uhr morgens an in New York. Es ist wieder Donnerstagmorgen für uns.
ja. Ja.
Es ging nur um Tom Watson. Wir haben Freddie und Bernhard bei den Masters, die da auch
Ja.
ab und zu mal eine Runde
Ja.
mitmischen können. Aber diese Zeit, wo diese, und wenn man in der Geschichte zurückgeht, es gibt immer wieder Situationen. Lee Trevino. Mit über Jack,
Niklaus Masters,
ja,
ja.
86 in Augusta.
Ja.
Aber diese Legenden, die mitmischen, gerade bei der Open, werden ja auch immer geringer. Der einzige, wenn man sich die Past Champions, die jetzt im Feld sind, anschaut, der einzige, der vom Golferischen noch mithalten kann, meiner Meinung nach, der über 50 ist, ist Patrick Harrington. Und der kann mithalten wie kein anderer.
Ja.
Und das ist ja für ihn auch ein Home Game.
Ja, absolut, absolut. Als Dubliner ist es ein Home Game, ja.
Warum denkst du, dass diese Legenden weniger werden und weniger Einfluss haben auf diese Turniere?
Naja, also letztlich hat das natürlich vor allem, glaube ich, damit zu tun, dass die Athletik immer bedeutsamer wird. Thema Long Hitting. Wir wissen alle, dass Bernard Langer kurz ist, dass Freddie Couples kurz ist, auch Patrick Harrington, auch Tom Watson damals ist nicht mehr vom Tee der längste, und dieser Längenvorteil, den die, ich sag mal, Jungs haben, McIlroy und dann runtergerechnet, DeChambeau und so weiter und so weiter, der macht sich halt in den vergangenen Jahren immer, immer mehr bemerkbar. Letztlich ist es halt einfacher, wenn du Drive und Wedge hast, als wenn du Drive hast und ein mittleres Eisen oder vielleicht sogar ein längeres Eisen. Das ist für mich der eine Punkt. Dass alleine das bringt, glaube ich, diese Kluft, dieser bringt die Alters, den Altersnachteil noch mal stärker zum Tragen. Auf der anderen Seite glaube ich, was die beiden Beispiele betrifft, Tom Watson und Patrick Harrington, das sind Linksgolf-Experten. Deswegen konnten oder können sie mitspielen. Ich habe gerade parallel kurz nachgeguckt, hatte ja ein bisschen Zeit. Tom Watson war 60, 2009.
Ja,
Aber
siehst du.
der hat 8 Majors und davon 5-mal die Open Championship gewonnen. Das heißt, der Mann liebt Linksgolf, der kann Linksgolf, der weiß, wie man eine Open gewinnt. Das ist, glaube ich, da kann man dann mit Erfahrung viel, viel wettmachen. Patrick Harrington ist auf den Links rund um Dublin aufgewachsen, ob von Port Marnock bis, was weiß ich, Royal Dublin und so weiter. Der weiß auch, wie es geht. Der blüht da auf einem Linksgolfplatz. Das ist für den wahrscheinlich eher ein Jungbrunnen als ein Nachteil, auch wenn es physisch anstrengend ist. Auch Port Rush ist eine Achterbahn. Der Linksgolfplatz mit den größten Höhenunterschieden in der ganzen Open Championship Rota. Aber ich glaube, ja, ich glaube, dass die Erfahrung und diese Liebe zum Linksgolf da einiges aufwiegt, aber dass generell die Altstars immer weniger zum Zuge kommen, weil einfach die Längen, die Kluft in den Drive-Längen vor allen Dingen oder überhaupt in den Schlaglängen, so entscheidend geworden ist, dass du das mit einem super Kurzspiel alleine nicht mehr wettmachen kannst.
Wie gesagt, morgen um 6:35 Uhr Local Time geht es los.
Ja,
Und es geht los in den
mit.
ersten Dreier mit Harrington, Nicolai Højgaard und Tom McKibben. Also, und es hört nicht auf, meine Damen und Herren. Es gibt wirklich. Da von, also den ganzen Tag, nicht, wenn man sich anguckt, Mickelson, dann Clark, Cam Smith, Dustin Johnson, einer nach der anderen tiet auf und natürlich dabei auch ist unser Golfschau All-Star Matti Schmidt, der sich auf Renaissance qualifiziert hat.
Renaissance.
Und auch nur, weil er in der Weltrangliste höher war als, wer war der andere, der sechs unter war? Ich weiß es nicht mehr. Ganz
Hab's
knapp.
vergessen, ja,
Ja.
ganz knapp, ja.
Und er ist mit Craig Miller vor Ort, teilen super Bilder auf Instagram, vor allen Dingen Craig Miller. Und wir dürfen nicht vergessen, der junge Matti Schmidt war ja auch mal Low Amateur bei der Open. Und
Richtig.
er kann das auch.
Ja, richtig. Mal gucken. Ja, auch da wartet man so auf den, er war ein paar Mal nah dran, auch da wartet man generell auf so einen, ich sag mal, so einen Knotenplatzer. Mal gucken.
Ja, aber Linksgolf nicht. Ich meine, ich hatte das Vergnügen, mit Niklas Adank darüber zu sprechen, der ja als einziger Deutscher im Final Qualifying für die Open war. Ich meine, das alleine ist ein Achievement, aber wenn Matti sich nicht qualifiziert hätte mit einem Par auf dem 72. Loch, wäre es wieder nur Stefan Jäger gewesen. Ja,
Ja, ja.
wenn man sich anguckt, wie viele Dänen, wie viele Koreaner, selbst Italiener, nicht, ich meine, okay, Molinari, ja, aber Manassero und Migliozzi und was dabei sind, da hängen wir ja auch wieder ein bisschen hinterher.
Ja, ich sag dazu nichts.
Nein, ja, ich auch nicht. Ich meine, ich wünsche mir, und es ist keine Kritik und keine Anklage gegen jemanden, aber ich weiß nicht, wie viele versucht haben, sich zu qualifizieren, denn es gibt ja dann auch immer, und gerade für die Pros, die unterwegs sind, es gibt ja parallel zu den Majors immer noch Turniere, die dann nicht so gut besetzt sind,
Richtig,
wo man Punkte sammeln kann, die man braucht, um die Karte für das nächste Jahr zu sichern. Das sind ja, und wie du gesagt hast, ist ja der Beruf von diesen Männern. Es ist schade, dass das halt nicht mehr Deutsch, aber wir haben ja selbst Stracker. Der ist ja auch noch da. Und
genau, als Österreicher, genau.
ich bin gespannt, wer für Sky Deutschland vor Ort oder überhaupt berichten wird. Die sind ja mit diesem zwei Moderatoren System gefahren bis jetzt. Ich befürchte, ich kann nicht sagen. Ich befürchte Jonas Friedrich und Heisele, aber sollen Sie den Friedrich mal lieber Wimbledon und Champions League machen lassen? Was ist dein Programm für die Open, Michael?
Also
Wie viel
erstmal zu dem,
Zeit
was du
wirst
gesagt
du?
hast, zu dem, was du zu Sky gesagt hast, kein Kommentar.
Kein
Du
Kommentar.
kennst
Nein.
meine Meinung. Nein, und das zweitens,
Michael.
weil nochmal zu den Deutschen. Du musst, um da oben, mehr glaube ich, muss ich dazu nicht sagen, du musst, um da oben mitzuspielen, richtig beißen können. Du musst Killerinstinkt haben und du musst dich richtig quälen können. Mental vor allen Dingen auch. Und die Resilienz haben, dich mental zu quälen, ohne dich selbst dabei, auf Deutsch gesagt, umzubringen. Punkt. So. Jetzt kann jeder darüber nachdenken, wer das von den deutschen Spielern in einem Maße hat, wie ein Rory McIlroy oder eine so entspannte Haltung hat, wie ein Scottie Scheffler, der natürlich sich die auch mittlerweile leisten kann. Also das ist eine große Gemengelage, aber ich glaube persönlich, dass du dafür einen unfassbaren Willen, einen unfassbaren Biss haben musst und du musst unfassbar hungrig sein. Obwohl du vielleicht an anderer Stelle schon satt bist.
Ja, genau.
Ich glaube, das bietet Interpretationsspielraum genug, woran es hapert. So.
Ja. Es ist diese Bereitschaft. Ich meine,
Ja.
ich war extrem beeindruckt, dass Lee Westwood
Ja.
ins Final Qualifying gegangen ist.
Ja.
36 Löcher am Tag. Der ist ja
Ja.
58. Der hat die Saudi-Kohle in der Tasche, ja,
Ja.
und sich qualifiziert hat. Ja, und ich denke,
Genau. Solche Sachen, ja.
Aber lass uns doch noch einen Kommentar zu deinem Sky No Kommentar sagen. Der liebe Martin Borgmeier,
Ja.
der unheimlich gut, und wir hatten schon drüber gesprochen, unheimlich gut kommentiert hatte für uns, nicht für uns, für alle. Das ist doch schon mal ein Lichtblick in Richtung kompetentes.
Ich hab die Kommentare von ihm sehr genossen. Ich fand es sehr gut, was er gemacht hat. Weil ich abgesehen davon, dass er eine angenehme Stimme hat, eine angenehme Stimmlage, eine angenehme Tonlage hat. Da kommt Substanz rüber, da kommt Expertise rüber. Und das ist das Einzige, was für mich zählt. Die Bilder kann ich auch nacherzählen.
Ja.
Und ein Scoreboard oder ein Leaderboard kann ich auch nacherzählen. Alles gut, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Und ich muss, wenn ich schreibe, auch Hausaufgaben machen und vorher und mir überlegen, was tue ich. Ich kann, habe auch nur eine geringe Vorbereitungszeit. Das ist einfach so, das haben die Kollegen auch alle. Und dann ist gut. Und dann bin ich mit allem dabei und dann ist alles in Ordnung. Deswegen sage ich keinen Kommentar, weil das ist eine diffizile Geschichte. Und ich sage auch immer, das muss man auch erstmal selber machen können, stundenlang daherreden und auch dann wirklich die Sachen auf den Punkt oder aufs Kommando parat zu haben. Aber wir wissen beide, wo die Unterschiede zwischen einer guten und einer eher nicht so guten Vorbereitung sind.
Ja, es
So.
geht, und ich bin der Erste, der sagt, dass ich es nicht kann Und dass es unheimlich schwierig ist, 4 Stunden allein
Ja,
im Mikro zu
ja.
sitzen und das zu kommentieren. Ja, was ich kritisiere, ist die Arroganz, mit der falsche Informationen vermittelt werden. Ja,
Das ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das
das,
unterschreibe ich sofort. Das ist völlig egal, wo das ist, ob das im Fernsehen ist, ob das
genau.
im Social
Richtig.
Media ist.
Genau.
Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn substanziell für diesen wunderbaren Sport, für dieses wunderbare Spiel, was für mich immer noch ein Spiel ist, bei allem sportlichen Aspekt, dafür substanziell influencert wird, egal in welcher Form, als Moderator, als in Social Media, was auch immer. Aber bitte substanziell und im Sinne der Sache und nicht im Sinne der Selbstdarstellung. Und dann ist alles gut. Das gilt
Amen.
für Moderatoren und für alle anderen auch.
Amen to that.
So.
Mr. Basche.
Und ansonsten hast du mich gefragt, was mein Programm ist. Ich habe ein
Ja.
bisschen was zu schreiben vor jedem oder zum Auftakt eines jeden Spieltags. Das tue ich seit vielen, vielen Jahren mit großem Vergnügen. So ein bisschen auf den Spieltag einstimmen mit allerlei Schmankerln oder Splittern, wie das so heißt.
Schmankerln.
Schmankerln oder Splittern oder was uns so aufgefallen ist, was
Ja.
so überhaupt aufgefallen ist. Das mache ich an allen 4 Turniertagen. Deswegen heißt es für mich morgen relativ früh an der Klapperkiste hier sitzen am Computer. Und ansonsten gebe ich mich hemmungslos dem Genuss von Linksgolf hin, weil ich habe schon wieder Sehnsucht, ich habe schwere Entzugserscheinungen.
Ja.
Und ich freue mich darauf, dass ich das aber nur am Rande, damit ich dir ein bisschen den Mund wässrig mache, ich im Oktober wahrscheinlich wieder auf irgendeinem Linksgolfplatz stehe und möglicherweise auf mehreren. Deswegen ist das für mich Port Rush. Ich habe dort gespielt, auch in Nordirland. Das ist für mich jetzt ein schönes Déjà-vu. Und ich freue mich da auf diesen Platz sowieso, weil der Platz ist einfach grandios.
Adios, ja.
So.
Und all das, was du schreiben wirst, kann man lesen in Perfect Eagle, im Golf,
Nein, ja, in dem Fall bei Golf Post, genau. Golf Post, ja, oder Perfect Eagle.
verschiedenen digitalen Plattformen und Printausgaben. Und wenn es einen Linksgolfer in Deutschland gibt, dann bist du das. Ich meine, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir in Wittenberg gespielt haben. Ich gemeckert habe über die Lies im Fairway.
Bumpy lies, ja,
Ja,
Undulations.
unterm Ball, überm Ball, auf, bergauf, bergab. Und da hast du mir richtig einen gegeben. Da freue ich mich drauf, das zu wiederholen.
Machen wir.
Zum Abschluss, und ich muss es machen.
Ich hoffte darauf,
Ja, ich
dass du es machst.
weiß, ich weiß, denn die Zeit ist wirklich wichtig und es geht dann nicht nur um, was im Golfsport los ist und diese Missinformation, von der wir reden, nicht in der Politik in Amerika, was da gerade los ist, sind schon wichtige Sachen. Ich glaube, Trump haben sie ja erstmal wieder in Doral da ein bisschen in die Karre gefahren, sind sie in die Karre gefahren?
Nee. Doral ist wieder auf dem
Ist auf der
Tourkalender
Liste.
26. Ja, sie sagen, wir machen den tiefen Diener vor ihm. Die R&A zuckt noch. Turnberry ist noch nicht gesetzt. Da ist immer noch das Thema Logistik, Organisation. Also da sind sie immer noch bisschen vorsichtig. Es klingt auch immer so mit, was sie sich nicht vorstellen möchten, was da los ist, wenn der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten da auftaucht. Aber sie haben es zumindest in Erwägung gezogen. Sie hatten auch Gespräche mit Eric Trump und so weiter und so weiter. Dafür kriegt er ja sein Scottish Tournament in Aberdeen jetzt im August. Ja, im August. Und ja, wie gesagt, die PGA Tour geht auch von ihrer sehr restriktiven Haltung ihm gegenüber natürlich zurück, weil auch dort macht man den tiefen Diener vor dem Mann im Weißen Haus. So.
Ja, ich denke, die Schwierigkeit für die R&A ist, weil halt Turnberry so ein genialer Platz ist.
Ja, aber ich bin immer an dem Punkt, wo ich sage, das mit der Logistik kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Wenn du dir Royal Troon anguckst, da ist das mit der Logistik jetzt auch nicht so einfach. Gut, da fährt immer die Bahnlinie direkt dran vorbei. Ja, so okay. Aber das lässt sich alles machen. Und auch Port Rush ist jetzt nicht unbedingt ein Vorort von Chicago oder so.
Nein.
Also da musst du auch schon, da musst du auch schon ein bisschen was auf dich nehmen, um da an die Küste zu kommen, auch wenn es nur eine gute Autostunde von Belfast entfernt ist. Also ich glaube, dass man da bei der RNA noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Zurückhaltung ihm gegenüber übt. Glaube ich. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Die erklären es mit organisatorischen Problemen und logistischen Problemen. Gott.
Auf jeden Fall wollen wir nicht von einem deutschen Golfkommentator hören, dass Lee Trevino ein Italiener. Das geht gar nicht. Aber ich werde den Schlusspunkt machen. Und erstmal nochmal vielen, vielen Dank für dieses Gonzo-Golf.
Immer gern.
Wir machen es nicht oft genug. Aber es geht ja auch darum, wie die ganze Sache auf den verschiedenen Plattformen behandelt wird. Und das ist im Moment nicht ideal. Und ich habe einen Brief von Dr. Gonzo, Hunter S. Thompson, an Jan Wenner, der erste Herausgeber von Rolling Stone Magazine, gefunden. Und das sind nicht nur Worte von Hunter an das neue Rolling Stone Magazine, das es ja immer noch gibt, aber es könnten auch Worte von uns an die Influencer sein, die wirklich gute Sachen leisten. Und da denke ich an
Ja.
den Daniel Alexander Strote von Dreifach Bogey, der einen genialen Instagram-Kanal hat. Ich denke an Kenneth and Lewis for Future to Fairway. Ich denke an Martin Borgmeier. Ich denke an Ilka Reimer, die da wirklich gute Sachen liefern. Und an diese vier deutschen Influencer. Hunter schreibt natürlich lieber Jan, aber wir würden sagen, liebe Influencer, danke für dein Schreiben und viel Glück in der Pulitzer-Angelegenheit. Wenn ich mitstimmen dürfte, wärt ihr fein raus. Aber ihr habt es da mit einem Haufen hirnverkrusteter Arschgeigen zu tun. Deswegen lasst den Kopf nicht hängen, wenn sie euch keine Medaille geben. Okay, soweit, so gut. Sieh zu, dass der Rolling Stone in der Spur bleibt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Scheiße uns von allen Seiten um die Ohren fliegt. Ciao, Hunter. Liebe Influencer, bleibt in der Spur. Ladies and Gentlemen, to the Linksland. Michael, vielen, vielen Dank, mein Lieber.
So gerne, Frank.
Bis zum nächsten Mal. Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.